Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. Sie haben es den Tag über gehört. Ein Waffenstillstand zwischen den USA und Israel einerseits und dem Iran andererseits soll an die Stelle des Krieges treten, der in den letzten mehr als 5 Wochen die Nahostregion verwüstete. Details für einen stabileren Frieden wollen Vertreter der USA und Iran dann ab Freitag im pakistanischen Islamabad aushandeln. Die US-Delegation könnte dann Vizepräsident J.D. Vance anführen. Der umriss die Ausgangslage heute so.
Wenn die Iraner bereit sind, vertrauensvoll mit uns zu arbeiten, können wir eine Einigung erzielen. Wenn sie aber lügen, betrügen oder gar versuchen, den ohnehin schon fragilen Waffenstillstand, den wir vereinbart haben, zu verhindern, dann werden sie keinen Grund zur Freude haben.
J.D. Vance. Wir beleuchten verschiedene Blickwinkel und Bewertungen dieses Waffenstillstands in der kommenden halben Stunde. Blicken in den Libanon, wo Israel den Krieg fortsetzt. Schauen auf die Folgen für den Energiemarkt und die Reihe Hintergrund ab 18.40 Uhr dreht sich dann um den Stand der deutsch-französischen Militärkooperation. Lange sah es gestern so aus, als würde der US-Präsident im Krieg gegen den Iran auf größtmögliche Eskalation setzen. Doch dann schwenkte Donald Trump um. Er hat einem Vermittlungsvorschlag Pakistans zugestimmt. Auch China war offensichtlich beteiligt. Ein 2-wöchiger Waffenstillstand mit dem Iran soll nun gelten. Im Gegenzug soll das Regime in Teheran die Straße von Hormuz wieder für den gesamten zivilen Schiffsverkehr öffnen. US-Präsident Trump wertet das als kompletten US-Sieg. Zugeschaltet ist Pia Masruchak, die von Istanbul aus das Geschehen im Iran beobachtet. Wie stellt denn die Führung in Teheran diese Einigung auf einen Waffenstillstand dar?
Ja, definitiv als Erfolg. Man habe fast alle Kriegsziele erreicht. Das heißt es zum Beispiel in einem Statement des Nationalen Sicherheitsrates. Es gibt auch immer wieder den Verweis auf die nationale Einheit, die diesen Erfolg ermöglicht hat. Es ist erwartbare Kriegsrhetorik, das ist klar. Denn eigentlich wollte man ja keinen Waffenstillstand, sondern ein umfassendes Abkommen. Das war in den letzten Tagen immer wieder Thema. Das soll jetzt bei den Verhandlungen in Islamabad erreicht werden. Es gibt aber auch Mahnungen zur Besonnenheit, zur Vorsicht gewissermaßen. Dieser Erfolg, der sei noch nicht in trockenen Tüchern. Und es gibt großes Misstrauen gegenüber den USA und Israel. Also Erfolgspropaganda, aber darin durchaus auch warnende Töne, auch nach innen.
Golfstaaten meldeten allerdings, sie seien heute erneut vom Iran beschossen worden. Bricht der Iran also diesen Waffenstillstand?
Ja, das sieht so aus. Also wir haben Meldungen aus Kuwait, Bahrain und den Emiraten, auch aus Saudi-Arabien. Da wurde heute offenbar eine wichtige Ölpipeline durch einen Drohnenangriff beschädigt. Aber auch Iran meldet zumindest 2 Vorfälle. Einen Angriff auf die Raffinerie auf der Insel Lawan im Persischen Golf. Und die Revolutionsgarde erklärte außerdem, sie habe eine Drohne im Süden des Landes abgeschossen.
Wie begründet das Regime diesen weiteren Beschuss auf seine Nachbarn?
Na, offiziell erstmal gar nicht so klar. Das könnte mehrere Gründe haben. Im Fall dieses Angriffs auf die Raffinerie auf Lawan ist es wohl so, dass man den Beschuss der Golfstaaten dann als eine Art Vergeltung betrachtet. Es könnten mehrere Gründe in Betracht kommen. Möglicherweise geht es auch darum, dass Iran Kommandeuren weiter unten in der Befehlskette schon vor einiger Zeit eine gewisse Autonomie, könnte man sagen, eingeräumt hat, auch um gestörte Kommunikation im Krieg sozusagen vorzubeugen. Das hat auch das Weiße Haus heute noch einmal erklärt, gewissermaßen zur Beruhigung. Und der Nationale Sicherheitsrat, der hat in seinem Statement am Morgen auch geschrieben, man halte den Finger am Abzug und werde auf den kleinsten Fehler des Feindes mit voller Härte reagieren. Und ein dritter Punkt ist vielleicht wichtig, die israelischen Angriffe auf Libanon, die gehen heute ja auch ganz massiv weiter. Und der Libanon, der wird von Iran eigentlich als Teil dieser Waffenruhe gesehen, interpretiert. Das wurde von Israel explizit ausgeschlossen. Und die Nachrichtenagentur Tasnim, die der Revolutionsgarde nahesteht, die sagt auch, Iran könne deshalb aus dem Waffenstillstandsabkommen aussteigen.
Die Straße von Hormuz soll wieder geöffnet werden. Das ist ein Kern dieser Waffenstillstandsvereinbarung. Gibt es denn Anzeichen, dass das nun auch für den kompletten zivilen Handelsverkehr geschieht?
Jein, muss man sagen, beziehungsweise es ist unklar. Reuters, die Nachrichtenagentur, verweist auf einen iranischen Offiziellen, der gesagt habe, Iran könne die Straße vor den Verhandlungen in Islamabad am Freitag wieder öffnen. Aber es gibt eben keine offizielle, keine verlässliche Aussage dazu. Auch deshalb zögern viele Reedereien offenbar noch. Hapag-Lloyd beispielsweise hat Kunden gegenüber gesagt, man wolle abwarten, ob die Waffenruhe auch in den nächsten Tagen noch halte. Wir haben jetzt heute auch keine größeren Bewegungen gesehen im Persischen Golf. Es liegen ja ungefähr noch 1000 Schiffe im Golf, die stecken dort fest. Und auch auf Schiffstracking-Webseiten war heute nicht zu sehen, dass die sich irgendwie größer bewegt haben. Expertinnen und Experten sagen, die Normalisierung des Schiffsverkehrs, die dürfte ohnehin deutlich länger dauern als die 2 Wochen, die jetzt für die Waffenruhe vorgesehen sind.
Die Interessenlagen und wechselseitigen Forderungen zwischen USA und Iran gehen zum Teil diametral auseinander. Am Freitag soll also in Islamabad über konkrete Schritte zur Beilegung des Konflikts beraten werden. Wie positioniert sich hier Teheran?
Na, da wird offiziell immer wieder auf den 10-Punkte-Plan verwiesen. Wir haben davon noch keine offizielle, keine bestätigte Version gesehen. Es kursieren unterschiedliche Dokumente. Aber darin soll es um Sicherheitsgarantien geben, die eben einem künftigen Angriff vorbeugen sollen. Es geht um die Kontrolle über die Straße von Hormus, um die Aufhebung der Sanktionen, die Urananreicherungen, die der Iran weiter fortführen will, und Reparationen für die Kriegsschäden. Die Sicherheitsgarantien, die dürften vermutlich an erster Stelle stehen. Das ist schon länger ein Thema im Iran. Aber es sind eben Forderungen darunter, bei denen es schwerfällt, sich vorzustellen, dass die USA sich darauf einlassen könnten. Beispielsweise eben ist da die Rede von einem kompletten Truppenabzug US-amerikanischer Soldaten aus der Region. Iran fordert eben diese verlässlichen Zusagen, aber eben von einem Partner, den man als extrem unzuverlässig empfindet.
Pia Masurczak aus Istanbul über die Positionierung Teherans. Und wir schalten direkt weiter nach Washington, wo unsere Korrespondentin Anne Reit mitgehört hat, die US-Sicht auf diesen Konflikt beobachtet. Frau Reit, dann schauen wir darauf, wie positionieren sich denn mit Blick auf die geplanten Verhandlungen in Islamabad die USA in diesem Konflikt?
Na, die US-Regierung will vor den Verhandlungen auch ganz offensichtlich Pflöcke einschlagen. Wir haben heute früh hier in Washington schon den Verteidigungsminister und den Generalstabschef gehört, die bisher erzielten militärischen Erfolge der USA skizziert haben. Sie haben schon gesagt, Trump hat ja den Krieg gegen den Iran als umfassenden Sieg erklärt. Die militärischen Erfolge, also die den Iran geschwächt hätten. Parallel dazu postet der US-Präsident auf seinem Online-Portal Truth Social und machte dort den zentralen Punkt für die USA deutlich, dass nämlich die US-Regierung dem Iran kein Recht auf eine Urananreicherung zugestehe und nicht zulasse, dass der Iran über Bestände an hoch angereichertem Uran verfüge. Das war ja eines der zentralen Ziele dieses Krieges aus US-Perspektive. Und diese Bestände würden gemeinsam mit dem Iran ausgegraben und beseitigt, so Donald Trump, ohne dass es dafür irgendwelche Signale der Zustimmung oder der Einigkeit geben würde. Und Stichwort Einigkeit vielleicht noch von aus der Warte Washingtons, das interessante Datei, dass über die Grundlage dieser Verhandlungen offenbar auch noch überhaupt keine Einigung besteht. Der US-Präsident hatte ja in seiner ersten Wortmeldung von diesem 10-Punkte-Plan der Iraner gesprochen als gute Grundlage. Das sei aber ein anderer, als von den Iranern veröffentlicht wurde. Später hat er dann von den 15 Punkten der Amerikaner gesprochen. Das ging also sehr durcheinander hier. Und um 13 Uhr äußert sich seine Sprecherin Caroline Levitt. Vielleicht wissen wir danach mehr, über welche Grundlage die Amerikaner hier sprechen.
Also hier schon keine klare Grundlage. Nun spricht US-Präsident Trump von seinem vollständigen Sieg, was Experten bezweifeln. Aus seiner Administration kommen aber auch wieder Drohungen gegen den Iran. Gibt die US-Führung hier zumindest ein einheitliches Bild in der Positionierung nach außen ab?
Ja, nach allem, was wir bislang dazu aus der Administration gehört haben, vom Präsidenten selbst, aber auch vom Vizepräsidenten und vom Verteidigungsminister, ist das schon ein einheitliches Bild, wenn auch je nach Charakter in etwas anderer Tonalität. Aber dieses Bild, würde ich sagen, besteht aus diesen beiden Komponenten. Also einmal der Erklärung des Sieges. Die USA haben diesen Krieg gewonnen. Sie haben die Kriegsziele erreicht, die militärischen, aber auch die strategischen, wie zum Beispiel einen Regime Change. Tatsächlich sind ja viele der zentralen Repräsentanten des Regimes getötet worden. Trotzdem hat diese Formulierung überrascht oder jetzt die Definition, die Anerkennung eines Regime Chains, für den man sicher ganz genau hingucken muss, um ihn zu erkennen. Und parallel wird aber auch die Drohkulisse aufrechterhalten. Der US-Präsident macht das mit der eher lapidaren Formulierung. Wir hängen noch ein bisschen weiter dort herum, hat er gepostet. Der Verteidigungsminister und der Generalstabschef haben das insofern konkretisiert, als dass sie weiter einsatzfähig bleiben, und vor allem der Generalstabschef Dan Kane hat bewusst auch nur von einer Pause gesprochen, also nochmal diese 2 Wochen betont.
Dann schauen wir noch auf eine andere Facette. Der US-Krieg gegen den Iran hatte ja auch einmal mehr die Spannungen zwischen den USA und den europäischen NATO-Partnern erhöht. Denn US-Präsident Trump fühlte sich nicht genügend von Europa unterstützt, stellte einmal mehr den US-Austritt aus der NATO in Aussicht. Nun ist Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, zu Besuch in Washington. Wie ist die Ausgangslage vor seinem Treffen mit Trump?
Ja, das wird kein einfacher Besuch für Mark Rutte. Der Termin ist, Stand jetzt, nicht öffentlich. Es ist also weder eine Konfrontation noch ein ostentatives Schulterklopfen zu beobachten. Das ist zumindest Stand jetzt. Man weiß das nie beim Weißen Haus, ob wir nicht vielleicht doch Bilder sehen werden, ob es Statements gibt. Es scheint jedoch unwahrscheinlich, dass US-Präsident Trump nach seiner harschen Kritik an der NATO auf das Bündnis zugehen wird. Sowohl er als auch Außenminister Rubio hatten ja erklärt, die NATO werde nach Beendigung des Krieges im Iran, Zitat, neu bewertet. Und auch der Verteidigungsminister, auch Pete Hegseth, hat bei seiner PK heute noch einmal die Verbündeten gerügt für ihre fehlende Unterstützung. Es dürfte also mit einem Nachspiel für Rutte zu rechnen sein.
Anne Reit aus Washington. Vielen Dank und von ihr auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Eine Forderung aus Teheran lautet, dass auch die Verbündeten des Iran in der Region nicht weiter angegriffen werden. Und eine dieser Gruppen ist die radikal-islamistische Hisbollah, die ja vom Libanon aus regelmäßig Israel beschießt. Die israelische Armee hat hier den Kampf aber ganz und gar nicht eingestellt. Sabina Mattei.
Der libanesische Präsident Aoun hat die heftigen israelischen Luftangriffe auf sein Land scharf verurteilt. Israel trete die Regeln des humanitären Völkerrechts mit Füßen, sagte Aoun in Beirut. Ungeachtet der Waffenruhe mit Iran hatte die israelische Luftwaffe zuvor die massivsten Attacken gegen die Hisbollah-Miliz seit Beginn des Krieges im Libanon geführt. Dabei nahm sie innerhalb weniger Minuten mehr als 100 Ziele der pro-iranischen Miliz in der Hauptstadt, in der Bekaa-Ebene und im Süden des Landes ins Visier. Darunter offenbar auch solche in dicht besiedelten Wohngebieten, deren Einwohner Berichten zufolge nicht vor jedem Schlag von Israel informiert worden waren. Der libanesische Gesundheitsminister sprach jetzt von Dutzenden Toten und Hunderten Verletzten in allen Teilen des Landes. Der Generalstabschef der israelischen Streitkräfte erklärte unterdessen, sein Land werde nicht nachlassen, die Hisbollah entschlossen anzugreifen. Diese hatte den neuen großen Krieg ausgelöst, als sie Anfang März den Beschuss des Nachbarlandes wieder aufnahm. Die pro-iranische Miliz ihrerseits hatte nach der Vereinbarung der Waffenruhe zwischen USA und Israel einerseits und dem Iran andererseits zunächst keine Angriffe auf Israel gemeldet.
Sabina Mattei über die schweren Angriffe Israels auf den Libanon heute. Und wir schalten damit weiter nach Tel Aviv. Dort erreichten wir unseren Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Herr Fehrenkotte, wie begründet es die israelische Seite weiterhin so massiv gegen die Hisbollah und damit auch gegen die Menschen in Beirut vorzugehen?
Israels Premier und auch sein Verteidigungsminister Katz haben stets immer betont, dass es zwei verschiedene Kriegsschauplätze gäbe. Einmal den Kriegsschauplatz Iran, das ist jetzt vorübergehend beigelegt worden, und den Kriegsschauplatz Libanon, den Kampf gegen die Hisbollah. Man werde den weiter fortsetzen und das sei auch dem amerikanischen Präsidenten kommuniziert worden. Und das ist gegenwärtig das, was wir sehen. Und vielleicht eine Bemerkung auch zu den Intensität dieser Luftangriffe, die schwersten waren. Wir haben es eben gehört von Frau Mattei. Diese Art ist immer relativ deutlich, dass eine Endphase angekommen ist. Wenn immer ein Krieg oder eine kriegerische Auseinandersetzung hierzulande zu Ende geht, gibt es immer massivste militärische Gewalt, vor allen Dingen halt auch in dem Fall von den israelischen Streitkräften, um sicherzustellen, dass man das nächste Mal dann doch etwas vorsichtiger sein würde.
Auf der anderen Seite warnt Iran nun davor, dass über diesen andauernden Krieg zwischen Israel und Hisbollah die gesamte Waffenstillstandsregelung wieder kippen könnte. Nimmt Israel das in Kauf?
Gegenwärtig kann man das noch gar nicht so recht beurteilen. Deswegen, der Premierminister hat sich den ganzen Tag noch nicht gegenüber seiner Öffentlichkeit erklärt, überhaupt nicht. Es ist offenbar so, wenn man einem Bericht des Wall Street Journals, die relativ gut informiert sind, folgen mag, war die israelische Regierung in keinem Punkt eingeweiht in die Verhandlungen von Trump mit dem Iran. Und dementsprechend sei man also nicht glücklich gewesen. Die Reaktionen jetzt sind zum Teil schon zu sehen. Der Iran hat in den vergangenen 1-2 Stunden mitgeteilt, dass die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz nicht mehr frei sei und auch nur noch mit Absprache. Das sei erstmal zu. Und das Zweite, sie haben angedroht, für den Fall, dass die israelischen Angriffe auf die mutmaßlichen Hisbollah-Ziele im Libanon nicht eingestellt werden, dann hätten sie jetzt schon ihre Zielvisiere justiert, um einen Gegenschlag zu machen. Dann wäre diese Waffenruhevereinbarung, so wackelig sie auch sei, vorüber.
Möglicherweise ist hier also auch Provokation seitens der Regierung durchaus eine Idee. Wie ist denn in Israel insgesamt die von US-Präsident Trump angekündigte Waffenruhe mit dem Iran aufgenommen worden? Und welche Forderungen stellt hier Tel Aviv?
Also die Bevölkerung in weiten Teilen hat natürlich kurz mal aufgeatmet nach 38 Tagen des Beschusses, Raketenalarms, Bunkerwesen und auch ausfallenden Schulen, ähnlichen Dingen. Das ist das eine. Das zweite ist sehr, sehr skeptisch, weil sie deutlich gesehen haben, dass das hier nicht ein Abschluss eines Krieges sei, sondern nur eine vorübergehende Etappe. Das politische Israel ist der letzte Tag hier vor den Pessachfeiertagen, deswegen war hier ansonsten das Leben relativ ruhig. Das politische Israel in Form von Oppositionsführern, nicht nur Lapid, sondern auch Yair Golan, der ehemalige Vize-Generalstabschef und auch Kandidat der Partei Die Demokraten, sagen unisono, Netanyahu habe kein einziges seiner Ziele erreicht. Und die Forderung, die man jetzt stellen könnte aus Tel Aviv und aus Jerusalem an die Amerikaner, ist gegenwärtig, dass all das, was bislang öffentlich geworden ist, nicht umgesetzt wird. Das heißt, also was ist mit dem iranischen Nuklearprogramm? Was ist mit den 440 Kilogramm hoch angereichertem Plutonium? Was ist mit den Versorgung auch von den sogenannten Proxys, vor allen Dingen Hisbollah? Nichts davon ist geschehen. Und gegenwärtig haben viele Oppositionspolitiker den Eindruck, dass Netanyahu hier der Bevölkerung, den Amerikanern und vielleicht auch der Welt etwas vieles versprochen hätte, was überhaupt nicht einzuhalten ist.
Vielen Dank für die Analyse und die Einschätzungen an Clemens Fehrenkotte live aus Tel Aviv. Die russische Regierung begrüßte laut einem Kreml-Sprecher die Entscheidung, nicht weiter den Weg der bewaffneten Auseinandersetzung zu beschreiten. Und auch China hat die Einigung gelobt. Europäische und deutsche Reaktionen fasst Katharina Thoms zusammen.
7 westeuropäische Länder, die Spitze der EU und Kanada, haben die angekündigte Waffenruhe zwischen USA und Iran begrüßt. Auch die Bundesregierung hatte sich neben Frankreich, Italien, Großbritannien und anderen Ländern der gemeinsamen Erklärung angeschlossen. Das Ziel müsse sein, in den kommenden Tagen ein rasches und dauerhaftes Ende des Krieges auszuhandeln, auf diplomatischem Weg. Regierungssprecher Sebastian Hille.
Die Bundesregierung unterstützt die diplomatischen Bemühungen und ist bereit, hierzu beizutragen. Dazu steht sie in engem Austausch mit den USA und anderen Partnern.
Die Regierungen wollen dazu beitragen, die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormuz zu gewährleisten, hieß es weiter in der Erklärung. Bundeskanzler Merz hatte zuvor ebenfalls betont, dass Deutschland sich daran beteiligen werde. Mit welchen Mitteln und zu welchem Zeitpunkt genau, das blieb auch auf Nachfrage unklar. Regierungssprecher Hille.
Es ist zutreffend, dass zur Straße von Hormuz intensive Gespräche laufen und an diesen Gesprächen sind wir natürlich beteiligt. Aber es ist jetzt zu früh, genauere Parameter, Spezifikationen und dergleichen zu nennen.
Am kommenden Freitag sollen in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans, erste Gespräche über einen langfristigen Waffenstillstand stattfinden, so der Regierungssprecher. Pakistan hatte sich um Vermittlung in dem Konflikt bemüht, mit Rückendeckung Chinas, das besonders vom Ausfall der Ölimporte betroffen war. Die stellvertretende Fraktionschefin der SPD, Siemtje Möller, hat im Deutschlandfunk auf ein Schweigen der Waffen von allen Seiten gedrängt.
Dann wird verhandelt werden müssen über die Passage durch die Straße von Hormuz und dann auch eben über ein Ende des ballistischen Raketenprogramms und auch hoffentlich am Ende des Atomprogramms im Iran.
Iran und USA haben für die Verhandlungen eigene Positionspapiere verfasst. Es geht darum, dass der Iran weiter Uran anreichern will und in Zukunft Schiffe nur noch gegen Bezahlung durch die Straße von Hormuz lassen will. Die Bundesregierung erwartet, dass die Schifffahrt in der Meerenge in Zukunft gebührenfrei bleiben wird. Der Kölner Politikwissenschaftler Thomas Jäger sieht keine schnelle Einigung bei Friedensgesprächen.
Die zwei Positionspapiere, soweit sie bekannt sind, liegen so weit auseinander, dass die Vorstellung, man könne in 2 Wochen jetzt zu einem Ergebnis kommen, absurd ist.
Nach Medienberichten hat Bundeskanzler Merz am Nachmittag mit dem US-Präsidenten Donald Trump telefoniert. Kritik an dessen Auftreten kam von der Linkspartei. Trump hatte vor der Waffenruhe dem Iran gedroht, die USA werde eine ganze Zivilisation auslöschen. Linken-Chefin Ines Schwertner hatte gefordert, deshalb US-Stützpunkte in Deutschland zu schließen. Stimmen aus der Regierungskoalition von SPD und Union lehnten das ab. Die USA müsse weiter als freundschaftlicher Partner gelten, so Siemtje Möller von der SPD.
Es ist schon richtig zu sagen, dass die Partnerschaft unter einer massiven Belastung steht und dass sie auch in Frage gestellt wird durch die derzeitige amerikanische Regierung. Dass es aber für uns richtig ist, an ihr festzuhalten und alles dafür zu tun, dass sie erhalten bleibt.
Nach Angaben Pakistans sollte die angekündigte zweiwöchige Waffenruhe auch für den Libanon gelten. Israels Regierung erklärte, sich daran nicht halten zu wollen und hat im Laufe des Tages mehrere Ortschaften im Libanon angegriffen. Die Bundesregierung kommentierte das Verhalten Israels nur indirekt. Sprecher im Auswärtigen Amt Martin Giese.
Ganz klar ist, es liegt dann an Israel darzustellen, dass sie sich im Rahmen des geltenden Rechts bewegen, wenn sie sich selbst verteidigen. Das nimmt ja Israel für sich in Anspruch, dass sie eine Selbstverteidigung gegen die Angriffe der Hisbollah, die ja tatsächlich stattfinden, wahrnimmt.
Martin Giese vom Auswärtigen Amt, im Beitrag von Katharina Thoms. Und die angekündigte Waffenruhe ist auch Thema in unserem Podcast Der Tag, zu finden in unserer Deutschlandfunk-App. Auf dem Weltmarkt fielen die Rohölpreise nach der angekündigten Waffenruhe um rund 15%. An den Zapfsäulen macht sich das allerdings noch nicht fest. Deshalb hält Finanzminister Klingbeil an seinem Vorhaben fest, dazu am Freitag Spitzenvertreter von Gewerkschaften, Arbeitgebern und Wirtschaftsverbänden zusammenzurufen. Jörg Münchenberg.
Die SPD verstärkt den Druck auf die Union, angesichts der anhaltend hohen Spritpreise schnelle Entlastungsmaßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger auf den Weg zu bringen. Unter diesem Vorzeichen muss man auch das Arbeitstreffen mit den Sozialpartnern am kommenden Freitag verstehen, zu dem Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil eingeladen hat und das Ministeriumssprecher Lars Harmsen heute so umschrieb.
Wir sehen natürlich die aktuellen Belastungen der Unternehmen und vieler Bürgerinnen und Bürger und wir prüfen auch weiter, Maßnahmen, wie wir möglichst zielgenau entlasten können. Dafür will der Bundesfinanzminister in den direkten Austausch mit den Sozialpartnern gehen. Es handelt sich um ein Arbeitstreffen, um die wirtschaftliche Lage und mögliche Maßnahmen miteinander zu beraten.
Womit klar ist, Entscheidungen sind am Freitag nicht zu erwarten. Doch die SPD wirbt schon seit Wochen für stärkere Entlastungen. Klingbeil selbst hat dazu einen flexiblen Preisdeckel für Sprit, ähnlich wie in Luxemburg, sowie eine Übergewinnsteuer für die Mineralölgesellschaften ins Spiel gebracht. Also eine Art Sondersteuer für die Unternehmen, mit der dann auch eine Ausweitung der Pendlerpauschale finanziert werden könnte. Eine solche Übergewinnsteuer müsste jedoch von der EU-Kommission genehmigt werden. Gleichzeitig sehen die Sozialdemokraten auch trotz der ausgerufenen Waffenruhe zwischen Iran und den USA dringenden Handlungsbedarf, zumal selbst der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille heute einräumte, mit einer schnellen Preisentlastung an den Tankstellen ist vorerst nicht zu rechnen.
Es wird Zeit in Anspruch nehmen, bis die Schifffahrt wieder das Vorkriegsniveau erreicht und das Angebot am Weltmarkt stabilisiert ist. Und es wird dauern, bis zerstörte Produktionsanlagen wiederhergestellt sind. Nur einmal zur Illustration, wenn man sich alleine die logistischen Zeitverzögerungen vor Augen führt. Selbst wenn also Schiffe die Straße von Hormuz ab sofort wieder passieren könnten, dauert es rein logistisch 3 bis 6 Wochen, bis Schiffe die Transportrouten nach Europa vollständig zurückgelegt haben.
Doch bislang haben weder Bundeskanzler Friedrich Merz als auch Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, beide CDU, Bereitschaft erkennen lassen, umfassende Entlastungsmaßnahmen etwa für einkommensschwache Haushalte auf den Weg zu bringen. Allenfalls eine Ausweitung der Pendlerpauschale hält Reiche für angebracht. Ansonsten hält sie an ihrem Credo fest, dass es derzeit kein Versorgungs-, sondern ein Preisproblem gebe. Zudem verweist das Ministerium auf das beschlossene Maßnahmenpaket, wonach das Kartellamt mehr Prüfrechte erhalten hat, die Konzerne Preiserhöhungen begründen und an den Tankstellen die Preise nur einmal am Tag erhöht werden dürfen. Neue Rekorde bei den Kraftstoffpreisen konnten damit zwar nicht verhindert werden, trotzdem heißt die Devise im Wirtschaftsministerium erst einmal abwarten, Sprecher Daniel Grewe.
Natürlich schauen wir uns das permanent an. Die Taskforce, die eingerichtet ist im Bundeswirtschaftsministerium tagt weiter. Wir werden uns das genau anschauen.
Die Sozialdemokraten reagieren deshalb zunehmend verärgert auf die Wirtschaftsministerin. Man habe manchmal den Eindruck, Reiche lasse die Bürgerinnen und Bürger im Stich, sagte heute der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese. Doch auch aus der Union wächst der Druck. Vizefraktionschef Sepp Müller hatte zu Beginn der Woche eine Absenkung der Kfz-Steuer ins Spiel gebracht. Die unionsgeführten Bundesländer Sachsen, Thüringen und Bayern forderten heute wiederum die sofortige Aussetzung der CO2-Bepreisung. Die Preise müssten jetzt schnell runter, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.
Jörg Münchenberg. Vor einigen Tagen sorgte das neue Wehrdienstgesetz für Wirbel. Kritisiert wurde, dass sich demnach grundsätzlich alle Männer im Alter von 17 bis 45 Jahren einen Auslandsaufenthalt von mehr als 3 Monaten von der Bundeswehr genehmigen lassen müssten. Heute stellte Verteidigungsminister Pistorius dazu einiges klar. Volker Fintermer.
Nach der Unruhe und den Irritationen, die über das Osterwochenende in den sozialen Medien entstanden war, sah sich wohl auch Verteidigungsminister Boris Pistorius dazu in der Pflicht, für eine Beruhigung zu sorgen. Noch in dieser Woche werde eine Ausnahme von der Genehmigungspflicht durch eine Verwaltungsvorschrift erlassen, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presseagentur. Auslöser der Irritationen war Artikel 3 Absatz 2 des neuen Wehrdienstgesetzes, das bereits zum Jahresanfang in Kraft getreten ist. Darin heißt es unmissverständlich, männliche Personen haben nach Vollendung des 17. Lebensjahres eine Genehmigung des zuständigen Karrierecenters der Bundeswehr einzuholen, wenn sie die Bundesrepublik Deutschland länger als 3 Monate verlassen wollen. Und diese Regelung gilt bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres. Kern dieser Regelung ist die sogenannte Wehrüberwachung, sagt der Jurist Patrick Heinemann im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Das ist ein Instrument, das lange Zeit auch ausgesetzt war und das man eben jetzt erstmal wieder aktivieren wollte, völlig unabhängig davon, dass noch keine verpflichtende Wehrpflicht eingeführt worden ist. Da geht es eben darum, dass die Personalersatzbehörden, das waren früher die Kreiswehrersatzämter, heute heißen die Karrierecenter, dass die erstmal sich einen Überblick verschaffen darüber, welche Personen, die im wehrfähigen Alter, wie man das so schön nennt, die man überhaupt einberufen mustern könnte.
Diese Regelung stammt noch aus der Zeit der allgemeinen Wehrpflicht, mit der alle jungen Männer bis zur Aussetzung im Jahr 2011 dazu verpflichtet wurden. Insofern müsse man wohl auch von einer Panne im Gesetzgebungsverfahren ausgehen, sagt der Jurist, weil der Sachverhalt offensichtlich an keiner Stelle aufgefallen sei.
Das mag vielleicht auch daran liegen, dass also bei der Expertenanhörung im November 2025 im Verteidigungsausschuss, wo ja die eigentliche Facharbeit ja auch stattfindet zu den jeweiligen Gesetzen in den Ausschüssen, da war ein Vertreter vom Bundeswehrverband da, der vertritt die Zeit- und Berufssoldaten, also keine Wehrpflichtigen. Mhm. Es war ein Historiker da, aber es war eben kein juristischer Sachverstand dort vertreten und das ist, mag sich jetzt vielleicht eben rächen.
Das Verteidigungsministerium hatte dazu bereits erklärt, dass jetzt durch Verwaltungsvorschriften klargestellt werden soll, dass die Genehmigung als erteilt gelte, solange der Wehrdienst freiwillig sei. Das betonte jetzt auch Verteidigungsminister Boris Pistorius. Niemand werde gegen seinen Willen eingezogen, solange der Wehrdienst freiwillig sei.
Und damit, und das ist sozusagen der Schluss, den man zieht, wenn man sich den Paragraphen 3 anguckt, steht auch im Moment das Ergebnis ohne diese formale Regelung unseres Hauses fest, nämlich dass die Genehmigung zwingend zu erteilen ist,
sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Berlin. Aber Boris Pistorius betonte auch, dass die Regelung für den Spannungsfall vorsorglich nötig sei. Denn wenn sich die Sicherheitslage verschlechtern sollte und ein verpflichtender Wehrdienst eingeführt werden müsste, hätte man eine andere Ausgangslage. Dann wäre es wichtig zu wissen, wer tatsächlich verfügbar sei und wer nicht, betont der Verteidigungsminister.
Volker Fintermer. Am 22. März wählten die Rheinland-Pfälzer ihren Landtag neu. Erstmals seit 35 Jahren wurde die CDU stärkste Kraft. Für die CDU sondierten danach Gordon Schnieder mit SPD-Vertreter Alexander Schweizer an der Spitze. Es geht nun in die Koalitionsverhandlungen. Christian Buttgereit.
Schnieder und Schweizer sagten in einer gemeinsamen Pressekonferenz, Ziel sei die Bildung einer starken und handlungsfähigen Regierung. Das Sondierungspapier sei von Gremien beider Parteien einstimmig beschlossen worden. Schnieder sagte, beide Seiten hätten sich in intensiven Gesprächen auf gemeinsame Leitlinien für die politische Ausrichtung einigen können. Als Schwerpunkte der angestrebten Regierungsarbeit nannten beide unter anderem Bildung und Gesundheit. Schnieder sagte, er sehe eine Bereitschaft, gemeinsam Verantwortung zu tragen. In den Koalitionsverhandlungen sei nun Kompromissfähigkeit gefragt. Schweizer hob als Herausforderung dabei unter anderem den Umgang mit dem Klimawandel hervor. Ein Zeitplan für die Koalitionsverhandlungen wurde nicht genannt. Laut Schnieder soll die Regierungsbildung bis zur konstituierenden Sitzung des Landtags am 18. Mai abgeschlossen sein. Bei der Landtagswahl am 22. März war die CDU erstmals seit 35 Jahren wieder stärkste Kraft geworden vor der SPD. Rechnerisch wäre außer einer großen Koalition für beide Parteien nur ein Bündnis mit der AfD möglich. Das hatten aber sowohl CDU als auch SPD von vornherein ausgeschlossen.
Christian Buttgereit über den Einstieg in Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Rheinland-Pfalz. Zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Im Namen des Abendteams wünscht Ihnen Silvia Engels einen angenehmen Abend.